grüße euch auch nochmal herzlich und auch zu Hause. Und ich hoffe, dass ihr das auch spürt, dass ihr auch Gott erlebt, weil er ist lebendig, er ist da. Und ich finde es so schön, weil das ist ein Guss. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber die Lieder und auch die ganze Atmosphäre hier, das ist, so geht's gerade weiter. Da bin ich überzeugt davon, weil Gott hat mir ganz viel aufs Herz gegeben und ich bin total voll und begeistert über ihn und finde es jedes Mal faszinierend, wie es zusammenkommt. Ja, von daher seid einfach gespannt drauf, was Gott heute noch alles hat. Vielleicht hat er schon zu euch geredet und ich bin ziemlich sicher, dass er zum einen oder anderen schon geredet hat, aber lasst eure Herzen weiter offen für ihn, weil er hat was für euch. Das spüre ich, das weiß ich. Ja, ich bin selber gespannt. Ich würde noch beten. Und Vater, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du heute vorbereitet hast. Ich danke dir jetzt auch für diese Zeit, in der wir vor dich kommen konnten und dich anbeten konnten. Und es geht weiter, Herr. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sagt, ich bin da und ich sehe dich. Und ich wünsche mir nichts so sehr, als dass du in meine Gegenwart kommst, als dass du deine Augen auf mich richtest und dir mein Herz öffnest. Herr, du freust dich, wenn wir voller Vertrauen zu dir kommen. Und du hast so viel mehr vorbereitet für uns, als wir jemals erfassen und verstehen können und auch aufnehmen können, Herr. Aber es ist immer gut. Es ist immer gut, was du hast für uns. Herr, hilf uns, auf dich zu schauen und das zu empfangen, was du für uns heute hast, Herr. Danke, Herr. Ich gebe dir alle Ehre. Amen. Ja, also ich freue mich, dass ich das heute weitergeben darf, was Gott mir gezeigt hat. Schon nachdem ich das letzte Mal gesprochen habe, ich weiß nicht mehr genau, Anfang des Jahres war es, glaubt, da hat Gott mir was gezeigt, was als nächstes dran ist, auch für mich zu studieren. Und sehr spannend, weil ich noch nicht viel selber drüber gehört hatte und das Buch auch selber noch nicht so gelesen, so oft gelesen. Ich hatte es gelesen, aber noch nicht so oft. Und vielleicht geht es euch genauso. Aber als ich da tiefer reingegangen bin, hat es mich total begeistert, was ich da alles an Schätzen entdecken durfte. Und bevor ich euch sag, um was es geht, möchte ich euch eine Frage stellen. Und zwar die Frage, die sich schon viele Philosophen gestellt haben und die vielleicht ihr euch schon gestellt habt oder euch schon gestellt wurde, nämlich: Wer bist du? Wer bist du? Wozu bist du da? Und das ist vielleicht eine ganz einfache, oder es sind zwei einfache Fragen, aber gar nicht so leicht zu beantworten. Und wenn ich jetzt vielleicht jeden von euch so persönlich fragen würde, würde vielleicht außer eurem Namen, eurem Beruf und was euch vielleicht sonst noch so ausmacht, würde vielleicht auch kommen, ja, ich bin Kind Gottes. Ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt und ich bin hier, um Gott zu dienen. Und da kriegt ihr 100 Punkte, das ist absolut richtig und das ist absolute Basis für uns, das wirklich zu begreifen, in unserem Innersten zu verstehen. Ich bin absolut gewollt, geliebt, akzeptiert. Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Ich darf zu ihm kommen, so wie ich bin. Und wenn du das noch nicht so weißt und noch nicht so erfahren hast, vielleicht gibt's auch einfach Dinge in eurer Kindheit, wo ihr vielleicht auch nicht so eine Vaterfigur hattet. Dann dürft ihr zum Vater kommen und sagen, Herr, offenbar du mir dein Vaterherz. Gibt's auch super gute Lehre drüber und da möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn es da noch Punkte gibt, wo ihr sagt, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich wirklich akzeptiert und angenommen bin als sein Kind, dann geht da tiefer rein, bittet Gott euch da mehr zu zeigen. Also ich habe da viel Heilung erfahren und Freisetzung erfahren dürfen und kann mich wirklich jederzeit auf den Schoß des Vaters jetzt setzen, egal wie es mir geht, egal was, wo ich auch immer wieder bei mir vielleicht sehe, da sind Flecken und Runzeln, da darf ich mich jederzeit auf den Schoß des Vaters setzen, weiß, ich bin total angenommen und das wünsche ich mir für jeden von euch hier auch. Aber ja, seit einiger Zeit beschäftigt mich eine ganz andere Dimension von dem, wer wir auch sind vor Gott. Und da möchte ich euch die Bibelstelle jetzt zeigen. Paulus sagt zu den Korinthern in 2. Korinther 11, ich werbe so eifersüchtig wie Gott um euch, Denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Wow, was sagt er denn hier zu der Gemeinde? Und die Gemeinde, denke ich, da können wir uns genauso einreihen. Als unberührte Braut sind wir dem Bräutigam Christus versprochen. Oh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich hatte erstmal so meine Schwierigkeiten, mich als unberührte Braut zu sehen für Christus. Und auch überhaupt zu verstehen, was bedeutet denn das eigentlich, Braut zu sein. Also ich war schon mal eine Braut, ich habe schon geheiratet. Und von daher weiß ich so ein bisschen, was es bedeutet, Braut zu sein. Aber eine unberührte Braut für Christus hat ja schon nochmal einen anderen Geschmack. Ja, und in Offenbarung 21, da steht es auch nochmal. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und das neue Jerusalem, das steht für die Nationen, das steht nicht nur fürs Volk Israel, sondern wirklich auch für jeden, der zum Volk Gottes gehört. Wir sind eine Braut für Gott als Gemeinde. Wenn du zur Gemeinde Gottes gehörst, wenn du zu Jesus gehörst, egal ob du Mann oder Frau bist, vielleicht fällt es den Männern noch mal einen Ticken schwerer, sich als Braut zu sehen, aber du gehörst zur Braut. Du bist Teil der Braut Christi. Und das ist echt der Hammer. Aber was bedeutet das? Und ich habe da große Schätze entdeckt. Und zwar, im Hohelied der Liebe. Und ich habe das studiert und habe auch ein bisschen was dazu gelesen und bin wirklich total begeistert, wie viele Schätze da sind. Da ist vieles, was uns vielleicht auch schwerfällt, weil da viel Symbolik dabei ist, weil da viel in Bildern gesprochen wird, die es uns vielleicht schwer machen zu verstehen, was hier eigentlich gesagt wird. Aber ich möchte mit euch durch das Buch Hohelied durchgehen, möchte euch damit auf eine Reise nehmen, wo es ganz viel zu entdecken gibt. Und zwar besonders im Hinblick auf das, wie der Bräutigam ist und wie wir als Braut sind. Weil im Hohelied der Liebe geht es ja darum, dass der Salomo, also die Liebesgeschichte zwischen Salomo und dieser Sulamiterin oder diesem Mädchen aus Sulam, das um die er wirbt. Und da geht es immer so hin und her im Dialog. Mal spricht er, mal spricht sie, manchmal sprechen auch andere Jungfrauen. Und es ist total spannend, wie sich das Ganze entwickelt, die Beziehung zwischen denen. Und da können wir ganz, ganz viel rausziehen für das, wie Gott uns sieht als seine Braut und auch, wie wir den Bräutigam erleben dürfen. Und ich möchte euch wirklich einladen, öffnet euer Herz für das, achtet darauf, was Gott zu uns redet. Genau, und ich möchte gern einfach, es gibt auch andere Auslegungsmöglichkeiten, aber es ist auch ein Gleichnis für die Liebe Christi zu seiner himmlischen Braut. Das finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Also, und wir fangen einfach mal ganz vorne an. Das ist immer gut, gerade wenn man auch ein Buch der Bibel liest, ist ganz wichtig, an den Anfang und ans Ende zu schauen. Also da stehen oft die wichtigsten Dinge drin. Oft ist das wie so ein Sandwich, wo das verpackt wird. Das sind die wichtigsten Aussagen, um die es nachher auch in diesem Buch geht. Und da heißt es ganz am Anfang, ach, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Und da fallen mir zwei Sachen auf. Zum einen, es geht um einen Kuss und es geht um den, der küsst. Und ganz am Anfang steht, dass er mich küsse. Lass ihn mich küssen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den man hier leicht überlesen kann. Es geht immer darum, was er tut. Es geht um diese erste Liebe, es geht um diesen ersten Schritt, den er getan hat. Und ich habe immer mir ein bisschen, also wenn ich in Offenbarung gelesen habe, diese Vorwürfe, die der Gemeinde gemacht wurde, dass sie ihre erste Liebe verlassen hat und wir sollen zurückkommen zur ersten Liebe, habe ich immer gesagt, Herr, aber ich habe das nie so erlebt, dieses Verliebtsein. Vielleicht hast du es erlebt, als du Christ geworden bist, dass dieses Gefühl der überschwänglichen Liebe, aber ich habe das so nie gehabt, ich bin da irgendwie reingewachsen. Und hatte seitdem viele viele Erlebnisse mit Gott, wo ich auch Liebe gespürt habe, aber diese Phase der Verliebtheit habe ich jetzt nie so erlebt. Und ich habe mich schlecht gefühlt, habe gedacht, ja, wie kriege ich das hin? Wie komme ich dahin, dass ich diese erste Liebe habe? Bis mir Gott mal offenbart hat und wirklich gezeigt hat, es geht nicht um das, was ich tue. Es geht um zuallererst, dass ich seine Liebe empfange. Weil es heißt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die erste Liebe. Wir sind von ihm geliebt und das ist die allererste Liebe. Und diese Liebe ist eine Gabe in uns, die er in uns reinlegt durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb, es geht darum, was tut er? Er gibt uns als allererstes seinen Kuss. Kuss ist nicht nur ein Kuss, sondern in der Bibel hat es auch nochmal eine andere Bedeutung oder Dimension wie so vieles. Und zwar das, was Gott mit Adam gemacht hat. Ja, und da kommen wir ganz am Anfang von der Bibel. Ja, Gott hat Adam geschaffen aus der Erde, aus dem Staub und hat ihm als erstes seinen Atem eingehaucht. Und das ist das gleiche Wort wie dieser Kuss. Also Adam hat den Heiligen Geist empfangen, hat das Göttliche empfangen, dadurch, dass Gott ihn geküsst hat. Und genauso sagt Gott zu jedem von uns, lass mich dich küssen, lass mich dir meinen Atem einhauchen. Der Duft deiner Salben ist betörend, dein Name ist wie feinstes Öl, darum lieben dich die Mädchen. Nimm mich zu dir, komm, lass uns eilen. Der König hat mich in sein Zimmer oder in anderen Übersetzungen heißt es Gemächer, Kammer geführt. Das ist der nächste Punkt. Er küsst mich wach, kann man vielleicht auch sagen. Und jetzt ruft er mich zu sich in seine Kammer. Und auch das ist eine zutiefst intime Angelegenheit. Er erinnert uns an das Allerheiligste. Also es heißt ja auch eigentlich die Kammer in der Kammer. Also das Allerheiligste. Da, wo wir Begegnung haben mit ihm. Wo er mit uns intim wird. Wo er uns begegnen möchte. Und das ist auch eine ganz zentrale Aussage vom Hohelied, dass wir mit ihm kommen an diesen geheimen Ort. Im Schlafzimmer ist ja ein sehr intimer Ort, ja, wo auch bei Eheleuten einfach das, was sehr Intimes und Vertrautes ist. Und genau so hat er auch diesen Ort für uns vorbereitet, wo wir ihm begegnen dürfen. Aber jetzt ein Schwenk, nur ein paar Verse weiter, da sagt sie, starrt mich nicht an, weil meine Haut so dunkel ist. Die Sonne hat mich dunkel gebräunt. Die Söhne meiner Mutter ärgerten sich über mich und ließen mich die Weinberge hüten. Doch meinen eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Was ist jetzt passiert? Seht ihr den Schwenk weg vom Bräutigam hin zu sich selber? Plötzlich guckt sie sich selber an und sagt, meine Haut ist so dunkel, ich bin vom Leben gebrannt, gekennzeichnet. Andere ärgern sich über mich und haben mich auch ausgenutzt und mich selber habe ich dann ganz vernachlässigt. Ja, wie oft geht mir das so, wie oft geht dir das so? Dass du hast vielleicht eine Begegnung mit Gott, du hast vielleicht ein Erlebnis mit Gott, bist total erfüllt und dann kommen die Gedanken, ja, aber guck dich doch mal an. Guck dich doch mal an, was hast du denn? Guck mal, der Bereich in deinem Leben, guck mal, die Gedanken, die du hast. Was ist los mit dir? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Und sie ist total im Zweifel. Ja, sie guckt sich an und zweifelt. Wie oft geht uns das so? Und was sagt er jetzt? Was ist seine Antwort darauf? Wenn du es nicht weißt, du schönste aller Frauen, dann folg den Spuren meiner Herde und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten. Sagt er, ja, du hast recht, du bist echt eigentlich nix. Sagt er nicht, oder? Er sagt hier, du schönste aller Frauen. Das haben wir eigentlich nicht erwartet, dass er das sagt. Aber das ist genau das, was Gott auch über dir aussagt. Er sagt dir als allererstes, du bist schön. Du bist die schönste aller Frauen oder Männer. Weil hier geht es nicht in erster Linie um äußere Schönheit, sondern es geht um unser Innerstes. Und Schönheit in unserem Inneren betrifft Männer und Frauen ganz genauso. Das heißt, Gott, wenn er dich ansieht, Jesus, wenn er dich ansieht, dann sieht er nicht all das, was du vielleicht nicht auf die Reihe kriegst, sondern er sieht dich als unheimlich schön an. Als toll, als cool, für euch Männer vielleicht, als großartig. Er sieht dich mit den Augen der Liebe an. Und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, ihm zu folgen und mit all deinem Alltag, was du zu tun hast, deinen ganzen Aufgaben, zu ihm zu kommen. Nochmal ein paar Verse weiter. Wie schön du bist, meine Freundin, wie schön. Das ist ein Thema, das durch das ganze Hohelied geht. Immer wieder diese Zusage, du bist wunderschön. Und dann der Schwenk, jetzt sagt sie nicht mehr, oh, guck mal mich an, sondern jetzt kann sie sagen, ich bin eine Rose von Sharon, eine liebe Lilie der Täler. Und die Rose von Sharon, ist gut zu wissen, hat nämlich auch noch einen anderen Namen oder hat eine andere Bedeutung, nämlich es bedeutet sein Lied. Und das heißt jetzt in diesem Vers, sie hört jetzt sein Lied, das er über ihr singt. Und das ist wunderschön. Es berührt mich total. Ich denke, Gott singt sein Lied über mir. Es gibt noch eine andere Stelle in der Bibel, wo es heißt, Gott tanzt über mir und singt und jubelt über mir. Kannst du das annehmen für dich, dass Gott über dir tanzt und singt und jubelt? Wow. Er hat mich ins Weinhaus geführt. Weinhaus ist auch ein Bild für seine Liebe. Wein ist ja auch, sehen wir im Abendmahl, ein Zeichen für seine Liebe, wie er sich hingegeben hat. Ja, das Wein steht für sein Blut, für Jesu Blut. Und im Weinhaus ist das ist auch ein Symbol für diesen Ort, wo seine Liebe und seine Vergebung auch erlebbar sind. Und dann dieses Banner der Liebe, das über uns ausgebreitet ist. Also über allem steht diese Liebe als Banner, als Zeichen. Wir sind gezeichnet. Wir haben wie so ein Brandmal über uns, dass wir geliebt sind. Mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen. Überall in unserem Land hört man die Turteltaube gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Da ist so viel drin. Er sagt wieder, meine Schöne. Er sagt ihr wieder zu, dass sie schön ist. Aber er sagt jetzt auch, der Winter ist vorüber. Und das ist immer auch ein Bild dafür, dass eine neue Zeit anbricht. Und ich denke, wir alle sehnen uns danach, auch nach den letzten Jahren, wo wir auch erlebt haben, wie sich Dinge drastisch geändert haben, dass der Winter vorübergeht. Und ich denke, im Geist ist auch das, was passiert. Zum einen ganz persönlich, wenn wir uns auf diese Beziehung einlassen, ganz persönlich ist der Winter vorüber. Die Regenzeit hat den Boden gedrängt und jetzt beginnt alles zu blühen. Die Zeit des Singens kommt und es steht eine Blüte und eine Ernte an. Wir haben jetzt Frühling gehabt, vieles hat geblüht oder blüht noch. Und wir sehen bei uns im Garten, können wir schon die ersten Kirschen ernten. Es steht eine Ernte an. Und ich denke, viele von uns spüren das. Es gibt viele Stimmen, die auch sagen, ja, es steht auch weltweit eine Ernte an, wo Gott dabei ist, wirklich was zu tun, was wir vielleicht noch nicht sehen, weil eine Ernte ist auch immer, erstmal wächst was, auch im Verborgenen, aber es kommt diese Zeit der Ernte. Und wir dürfen das erwarten. Wir dürfen es auch erwarten, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt durch den Winter gegangen, dass diese Zeit vorbei ist und dass es anfängt zu blühen und dass eine Ernte ansteht. Jetzt wieder ein Schwenk. Meine Taube verbirgt sich hinter den Felsen, verharrt in einem Versteck in der Felswand, sagt der Bräutigam. Lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus. Was passiert jetzt? Was ist mit ihr? Sie versteckt sich. Und ich denke, auch das kennen wir. Kennst du das? Manchmal verstecken wir uns. Manchmal da wollen wir die Decke über den Kopf ziehen und sagen, oh nee, lass mich in Ruhe, ich will jetzt gar nicht mehr. Oder ich bin nicht gut genug. Oder ich sehe einfach nicht weiter. Und dann kommt die Stimme des Bräutigams und sagt, komm, lass mich dich sehen. Ich will dich anschauen, weil du bist wunderschön. Und hier sehen wir auch, lass mich deine Stimme hören. Und das ist was Gott zu dir sagt. Ich liebe es, deine Stimme zu hören. Ich liebe es zu hören, wenn du mit mir redest. Ich liebe es zu hören, was du mir zu sagen hast, was du auf dem Herzen hast. Ich liebe den Lobpreis, wenn du mich anbetest. Ich liebe einfach, deine Stimme zu hören. Und wenn wir uns nur das immer wieder mal bewusst machen, dass Jesus eigentlich drauf wartet, Tag für Tag, schon von morgens, wenn du die Augen aufmachst, drauf wartet, deine Stimme zu hören, dann, ja, Lass ihn deine Stimme hören. So was Wunderbares. Sie sagt dann, nachdem er das gesagt hat, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Reben stehen in voller Blüte. Diese Füchse sind ein Bild für die Dinge, die uns das rauben wollen, was Gott in uns gepflanzt hat, in unser Herz. Und der Garten oder Weinberg ist ein Symbol für unser Herz, für den Garten in uns, der in uns gepflanzt ist, der Frucht bringen soll, wo es blühen darf. Und da gibt's aber diese Füchse, diese kleinen Füchse. Und das sind oft die Gedanken, die wir haben, die kommen, die Zweifel oder auch die Ablenkungen. Alles das, was uns das rauben möchte, was Gott uns gezeigt hat, was Gott uns zeigen möchte. Es gibt so viele Zeiträuber, es gibt so vieles, was uns ablenken möchte. Und er fordert uns hier auf, dass wir diese Füchse fangen, dass wir uns bewusst machen, es gibt diese Füchse, die uns berauben möchten, und wir sagen in Jesu Namen, diese Füchse, die dürfen das nicht tun. Wir dürfen das wirklich, diese Füchse fangen und sie rausschmeißen. Das heißt, auch unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Und dann kann sie sagen, mein Geliebter gehört mir und ich gehöre ihm. Ich gehöre ihm und mein Geliebter gehört mir. Das ist was Wunderbares. Das dürfen wir mit Jesus zu Jesus sagen und Jesus sagt es zu uns. Ich gehöre ihm und er gehört mir. Und das sagt eigentlich alles. Das sagt eigentlich schon alles. Warum ich überhaupt hier bin. Und dann kommt sie wieder in eine Krise im dritten Kapitel. Nachts in meinem Bett sehnte ich mich nach ihm, den meine Seele liebt. Ich sehnte mich nach ihm, doch ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und die Stadt durchstreifen, will ihn auf den Straßen und Plätzen suchen, ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Und auch das werden wir immer wieder erleben, dass wir Zeiten haben, wo wir das Gefühl haben, er ist gar nicht da. Wo ist er? Ich rede mit ihm und ich habe das Gefühl, ich rede gegen eine Wand. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Und sie kennt diese Situation ganz genau. Die Wächter, die in der Stadt ihre Runden treten, fanden mich. Habt ihr ihn gesehen, ihn, den meine Seele liebt? Offensichtlich konnten die ihr nicht antworten. Und kaum war ich an ihnen vorübergegangen, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Und manchmal müssen wir auch an dem vorübergehen, was uns vielleicht auch Zweifel einreden möchte. Ich weiß nicht, was diese Wächter zu ihr gesagt haben, aber manchmal ist es wichtig, dass wir einfach weitergehen, dass wir dranbleiben. Und dann finden wir den, den unsere Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Und auch das ist wirklich was, was ich schon oft in meinem Leben erlebt habe, auch gerade in Zeiten, wo es mir nicht gut ging oder wo ich das Gefühl hatte, wo ist Gott, wie geht's weiter? Ich hatte schon ziemlich verzweifelte Zeiten in meinem Leben. Und dann habe ich mich an ihm festgebissen. Ich habe gesagt, Herr, ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los. Ich weiß, du bist da. Ich weiß, du liebst mich. Ich weiß, du bist für mich. Es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Plan für mein Leben. Und ich lass dich nicht los. Ich halte dich fest. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das tun. Es ist nur eine kurze Zeit. Und dann hören wir wieder seine Stimme. Wie schön du bist, meine Freundin, wie schön. Deine Augen hinter dem Schleier sind wie Tauben. Und so weiter. Da gibt es ganz viel Symbolik, auch was weitergeht. Da wird in sehr vielen Bildern gesprochen, wenn ihr mal selber, also ich will dich wirklich ermutigen, das Buch Hohelied selber zu studieren. Da ist noch ganz, ganz viel verborgen. Das kann ich jetzt gar nicht alles aufführen. Das würde viel zu lang gehen. Aber dann sagt er zu ihr, komm mit mir vom Libanon, meine Braut. Komm mit mir von Libanon herab. Steig herab vom Gipfel des Amana, von den Gipfeln des Senir und des Hermon. Geh fort von den Lagerplätzen der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Und man kann das auch es wird auch übersetzt oder kann es auch übersetzen, nicht steig herab, sondern schau herab vom Gipfel. Und das ist auch was, was Gott tut, wenn wir mit ihm kommen, wenn wir dieser Einladung folgen, die er zu uns ja immer wieder sagt, komm mit mir, komm mit, dass wir auf den Gipfel steigen können und eine andere Perspektive einnehmen können. Das heißt, unsere Umstände, wir bekommen eine andere Perspektive für unsere Umstände. Wir sehen nicht mehr wie vorher, ja, wenn wir hier unten stehen, sehen wir halt das. Aber wenn wir drüber stehen, der Thomas hat gesagt, er wird demnächst auch eine andere Perspektive einnehmen mit einem Gleitflug da. Ihr kennt das, wenn ihr fliegt im Flugzeug, man hat eine andere Perspektive von oben. Ja. Ich sehe weiter, ich sehe mehr und ich nehme Gottes Perspektive ein. Der Löwe und Leopard steht auch für die Kämpfe, die wir haben. Und also zum Beispiel David hat ja gegen den Löwen gekämpft. Wir stehen in Kämpfen, es gibt Kämpfe, die wir auszufechten haben. Und wir dürfen immer wieder diese Perspektive aus der Höhe einnehmen in unseren Kämpfen. Und wir kommen vom Sieg her. Wir kommen nie aus der Niederlage, wir kommen immer vom Sieg. Wir wissen, Jesus hat gesiegt am Kreuz und wir dürfen uns auf seinen Sieg stellen. Du hast mein Herz verzaubert, sagt er. Oder geraubt, in anderer Übersetzung. Meine Schwester, meine Braut. Du hast mein Herz geraubt mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit dem Geschmeide deiner Halskette. Wie wundervoll ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel süßer ist sie als Wein und der Duft deiner Salben ist köstlicher als alle Gewürze. Und es macht mich total sprachlos, dass er zu ihr sagt, du hast die Fähigkeit, mein Herz zu rauben. Und das sagt Gott zu uns, du hast die Fähigkeit, sein Herz zu rauben, sein Herz total zu verzaubern, mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, also mit deiner Anbetung, mit dem, dass, wie du dich ihm hingibst. Er liebt es absolut, deine Liebe zu sehen. Sie ist für ihn viel süßer als Wein und duftender als alle Gewürze. Ja, deine Liebe zu ihm ist was ganz, ganz Kostbares für Gott. Er liebt es. Er liebt es, wenn du zu ihm kommst im Herz voller Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und es bezieht sich jetzt auch nochmal auf das Vorige, wo er sagt, meine Schwester, meine Braut. Und es scheint erstmal gar nicht reinzupassen, warum er zu ihr sagt Schwester. Aber das Wort für Schwester bedeutet auch ebenbürtig, gleichgestellt. Und das ist das, wie Gott dich sieht. Er sieht dich als Partner und als Partnerin. Er sieht dich als gleichgestellt. Und auch das ist absolut unfassbar. Also wir sind seine Geschöpfe und er ist Gott. Wir sind nicht Gott, er ist Gott. Er ist allmächtig und wir sind es nicht. Und trotzdem erhebt er uns in den Stand, wo er sagt, du bist mir ein Gegenüber. Du bist mir ein Partner. Ich will mit dir zusammenwirken. Und das ist auch nochmal was anderes wie dieses Kind sein. Als Kind darfst du einfach sein. Aber als Partner, da darfst du mit ihm zusammen auch regieren. Darfst du mit ihm zusammen, er interessiert sich für das, was dich bewegt. Aber er freut sich auch, wenn du fragst, Herr, und was liegt auf deinem Herzen? Wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir zusammenwirken? Was bedeutet eine Partnerschaft mit Gott? Das ist nochmal eine ganz andere Facette, als Kind zu sein. Und hier eben in 1. Johannes steht es ganz klar, wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt jetzt schon. Glaubst du das, dass du auch jetzt schon so bist wie er? Finde ich sehr schwer für mich jetzt, weil ich sehe natürlich, wo ich überall meine Fehler und Dinge habe, wo ich zu kurz komme. Aber hier steht's, in seinen Augen, so wie er uns geschaffen hat, sind wir so wie er in seinem Bild geschaffen. Also wie gesagt, nicht allmächtig, wir sind nicht Gott, bitte versteht mich nicht falsch, aber er sieht uns wirklich auch als Gegenüber an. Hier spricht er von dem Garten. Du bist wie ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Brunnen. Und das spricht auch nochmal davon, dass wir in uns einen Ort haben, den er bepflanzen möchte und aus dem eine Quelle fließt. Er ist die Quelle, ja, Jesus ist die Quelle des Lebens. Und diese Ströme lebendigen Wassers fließen in diesem Garten. Und ich finde es einfach ein total schönes Bild für das, was Jesus in uns macht und wer wir sind. Er sieht in uns auch diesen Garten und er wünscht sich diese Frucht, die in uns wachsen darf. Und er erfreut sich an diesen Früchten und auch andere. Und Warum verschlossen und versiegelt? Ich denke, an diesen Garten darf keiner ran, außer er. Du bist wie ein reizvoller Garten mit Granatäpfelbäumen und so weiter, köstliche Früchte. Diese ganzen Früchte und Gewürze haben alle eine tiefere Bedeutung. Sage ich jetzt nichts dazu, weil es zu lang dauert, aber total spannend. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Sie kommt immer wieder dahin zurück. Ich gehöre ihm und er gehört mir. Und jetzt kommen jetzt die Jungfrauen ins Spiel, die ja auch schon vorher mitbekommen haben, wie sie ihren Geliebten sucht. Und jetzt sagen die zu ihr, komm zurück, Sulamit, komm zurück, damit wir dich anschauen können. Und dann habe ich gedacht, hey, wieso steht das jetzt drin? Aber ich denke, wenn wir so voll sind mit seiner Liebe und wenn wir diesen Garten pflegen und wir immer wieder an diesen Ort kommen, wo er ist, nur er und ich, wenn wir aus dieser Einheit heraus leben, dann werden andere das auch sehen und dann werden sie anfangen zu fragen und dann wollen sie das auch haben, was du hast. Und ich denke, es gibt auch keine bessere Art, um zu evangelisieren, als dass die Leute Jesus in dir sehen, als dass die Leute spüren, was für eine unfassbare Liebe da in jedem von euch ist. Diese Quelle, die in dir fließt, die möchte raus und dann möchten die Leute das sehen. Aber es ist wirklich was aus unserem tiefsten Inneren kommen soll und darf. Ja, ich gehöre meinem Geliebten, also sie weiß mittlerweile wirklich, wo sie hingehört und wer es ist. Und ich bin es, nach der er sich sehnt, immer wieder. Und das Buch, also das Buch Hohelied, endet im Kapitel 8 auch mit einem ganz tollen Vers. Große Wassermassen können die Liebe nicht auslöschen, Ströme sie nicht überfluten. Und wenn einer seinen ganzen Besitz hergäbe, um sich die Liebe zu erkaufen, so würde man nur über ihn spotten. Und das sagt aus, dass die Liebe zum einen nicht auslöschbar ist, die ist einfach nicht auslöschbar und auch nicht erkaufbar. Wir können nichts tun, um uns diese Liebe zu erkaufen und wir können auch nichts tun, um diese Liebe auszulöschen. Und das ist wunderbar. Damit endet eigentlich das, also kommen noch ein paar Verse, aber das ist für mich das geniale Ende vom Hohelied. Nochmal diese Zusicherung, diese Liebe kann nicht ausgelöscht werden. Und wir dürfen sie umsonst empfangen. Wir können nichts dafür tun, um uns diese Liebe zu verdienen. Und wir sehen diese Liebe darin, wie uns Johannes 15, Vers 13 sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und wir wissen, wer das ist. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Wisst ihr, was die letzten Worte Jesu am Kreuz waren, als er sein Leben gegeben hat? Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und das aramäische Wort, was er ja wahrscheinlich gesprochen hat am Kreuz, für vollbracht, heißt auch Braut. Das ist genau das gleiche Wort für Braut. Und das heißt, ich finde es der Hammer, das letzte Wort, das Jesus am Kreuz sagt, meint dich und mich, meint die Braut. Er hat es für uns getan und er hat uns im Blick gehabt, als er das getan hat. Wow. Was lernen wir vom Hohelied? Wir lernen zum einen, wer ich bin. Gott sagt zu dir, du bist schön. Du bist wertgeachtet, du bist großartig in meinen Augen. Ich sehe dich als wunderschön an. Er sagt zu dir, komm mit mir. Komm mit mir an diesen geheimen Ort, an diesen intimen Ort, wo wir Begegnung haben. Das ist in unserem Herzen. Wo wir uns Zeit nehmen für ihn, um ihm zu begegnen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch danach ausstreckt. Vielleicht auch jetzt gerade heute und dann in den nächsten Tagen, dass ihr euch wirklich danach ausstreckt, Gott zu begegnen an diesem geheimen Ort, wo er euch Dinge verraten kann, die keiner weiß. Das heißt, er hat große Geheimnisse für uns, die er uns mitteilen möchte. Und viele von uns gehen an dem vorbei, weil wir uns gar nicht die Zeit nehmen oder auch gar nicht wissen, dass er diese Dinge für uns vorbereitet hat. Heute ist die Einladung an euch alle, an uns alle, dass wir an diesen Ort, dass wir diesen Ort immer wieder aufsuchen, dass wir uns einladen lassen, wo wir mit ihm Begegnungen haben, wo wir ihn noch näher kennenlernen. Und auch er möchte uns zeigen, wer wir sind in seinen Augen und auch wie großartig er ist. Und auch wie er die Dinge sieht in unserem Leben. Er lädt uns ein, auch unseren Garten zu pflegen und uns bewusst zu machen, dass in unserem Inneren wirklich eine Quelle lebendigen Wassers ist, das fließt. Ich bete es jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich es nicht vergesse, und proklamiere das wirklich über mein Leben, dass da eine Quelle ist, die heute fließt in den ganzen Tag über in mein Umfeld. Und dass die Menschen berührt werden von dem, was in mir ist. Das kann ich nicht aus mir selber machen, aber das ist in mir, weil Jesus lebt in mir, der Heilige Geist ist in mir und er möchte dieses Leben durch mich an andere weitergeben. Und das finde ich so genial, dass ich mich da nicht abkrampfen muss, sondern ich darf darauf vertrauen, dass seine Gegenwart da ist, wo immer ich hingehe. Und das ist auch dieser Garten, diese Frucht, die wir bringen dürfen. Die wächst, Frucht wächst, wenn wir aufpassen, dass diese Füchse nicht alles verwüsten, dann wächst diese Frucht. Da müssen wir auch nichts produzieren oder so, sondern diese Frucht wächst. Genau. Er lädt uns ein, immer wieder eine geistliche Perspektive zu bekommen, eine geistliche Sicht zu bekommen und die Dinge geistlich zu beurteilen und zu sehen. Und wir dürfen uns die Augen öffnen lassen, dass wir sehen, was der Vater tut und dass wir hören, was der Vater sagt. Und so wie Jesus das ja auch gesagt hat, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wie er seine Worte gesprochen hat, so dürfen wir immer mehr lernen, das zu sagen, was er sagt und das zu tun, was wir ihn tun sehen. Und dann glaube ich, dass wir diese Werke, von denen Jesus gesagt hat, dass wir auch dieselben Werke wie er und größere Werke tun werden, dass wir das erleben. Und ich will das erleben. Ich lebe dafür, dass ich das noch mehr erlebe, dass Jesus in meinem Leben und durch mein Leben so wirken kann, wie wir es auch in der Bibel sehen einfach. Ich glaube nicht, dass wir heute da eine Zeit haben, wo das nicht mehr möglich ist, sondern ich glaube, dass es möglich ist, dass durch jeden von uns, weil jeder in uns dieselbe Kraft hat, diese Werke möglich sind. Ich möchte sehen, wie Menschen geheilt werden, wie sie befreit werden, wie sie in eine Beziehung zu Jesus kommen. Und ich denke aber, der Schlüssel dazu ist, dass ich diese Beziehung, diese innige Beziehung zu ihm lebe und weiß, er wirkt es in mir und es kommt aus dieser Beziehung zu ihm raus. Ganz am Schluss der Bibel, also ich habe ja schon gesagt, am Anfang steht der Kuss. Adam wird von Gott geküsst, bekommt seinen Heiligen Geist, bekommt sein Leben. Und ganz am Schluss, das finde ich der absolute Hammer in Offenbarung, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist so, dass schließlich dieser Ruf erschallt im ganzen Universum. Und zwar vom Geist und der Braut gemeinsam. Jetzt rufen der Geist und die Braut, rufen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und ich möchte uns einfach auffordern, das wirklich auch anzunehmen, dass wir zusammen mit dem Heiligen Geist rufen dürfen. Und wir dürfen das mit unserem ganzen Leben tun, eine Einladung an die Menschen zu kommen. Zu kommen und zu nehmen das Wasser des Lebens umsonst. Würdest du ein bisschen spielen? Einfach jetzt mal noch ein bisschen. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr jetzt euch einen Moment Zeit nehmt und darauf reagiert, auf dieses Kommen. Ihr dürft aufstehen oder auch sitzen bleiben, wie ihr möchtet. Aber wenn ihr mögt, haltet Gott euer Herz hin und reagiert auf dieses Kommen. Auf dieses Kommen. Komm her zu mir. Komm mit mir. Komm mit mir dahin, wo ich dir begegnen möchte. Komm mit mir an diesen Ort der Intimität, der Begegnung, wo es nur dich gibt und mich, wo du sagen kannst, ich gehöre dir und du gehörst mir. Komm an diesen Ort, wo ich dir sagen kann, wie schön du bist, wer du wirklich bist in meinen Augen. Komm an diesen Ort, wo ich dir mein Herz öffnen kann, wo ich dir mitteilen kann, was ich auf dem Herzen habe, wo ich dir zeigen möchte, was für eine Liebe ich für dich habe, wo ich dich einweihen kann in die Pläne, die ich habe, mit dir und durch dich. Komm an diesen Ort, wo du erleben kannst, wozu ich fähig bin, in deinem Leben zu tun. Und wo du auch erleben kannst, was ich durch dich tun kann. Begegne mir in diesem Garten, den ich in dir angelegt habe, in deinem Herzen, wo das lebendige Wasser fließt und wo die Früchte hervorkommen. Ich bin es, der die Frucht wachsen lässt. Ich bin es, der diese Quelle fließen lässt in deinem Herzen, in deinem Inneren. Glaube mir, dass ich das in deinem Leben tun kann und tun möchte. Nimm's an. Es ist deine Entscheidung. Du darfst entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Es gibt keinen Zwang und keinen Druck. Es gibt nur eine Einladung, dass du diesem Kommen folgst. Und wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich möchte das, ich habe vielleicht irgendwie noch Zweifel oder Ängste oder was auch immer, es macht nichts. Sag's Gott, er liebt es, deine Stimme zu hören. Er liebt es zu hören, auch wenn du sagst, Herr, ich weiß gar nicht genau wie und ja, was ist, wenn das vielleicht doch nicht so wird, wie ich mir das erhoffe und ersehne. Sag ihm das. Er ist gut. Und er kennt dich ja schon durch und durch. Und er liebt dich. Er überfordert dich nicht. Er wirbt um dich. Er wirbt um dein Herz. Und er möchte dich über die Maßen segnen. In diesem Garten ist eine Fülle, die du erleben darfst, jetzt schon in dieser Welt, in dieser Zeit. Egal wie es um dich herum aussieht, auf dich wartet diese Fülle in deinem Inneren. Und diese Liebe steht als ein Zeichen, als ein Banner über dir.